Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. Die heutige Sendung hat das Thema Bhagavad Gita zum Inhalt und bringt unter anderem Auszüge aus einer Ansprache von Bhagavan Sri Satya Sai Baba über dieses Thema. In der Gita, zweiter Gesang, Shlokas 55 und 61 heißt es: Wer jede sinnliche Begier, o Sohn der Pritha, von sich weist, in sich und durch sich selbst beglückt, den Tapferer nennt man fest im Geist. Drum, wer die Leidenschaft bezähmt, mit Herz und Sinn mir zugewandt, wer seiner Sinne Meister ist, nur der wird fest im Geist genannt. Nachzulesen im Büchlein Das Lied der Gottheit, Reklam Verlag. Wir legen Bhagavan Sri Satya Sai Baba diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
Lado a
Eine der vielen Übersetzungen Bhagavad Gita lautet »Der Gesang des Einen«. Die Gita, wie sie als Kurzform auch genannt wird, ist ein Teil aus dem großen Werk Mahabharata und zählt zu den heiligsten Schriften im Hinduismus. Die Zeit ihrer Entstehung wird unterschiedlich benannt. Die einen siedeln sie in der Zeit nach Krishnas Ableben, 3102 vor Christus an, andere 500 bis 300 vor Christus. Viele namhafte Persönlichkeiten schrieben zu diesem Werk Kommentare. Um nur einige zu nennen, Sri Shankaracharya, er lebte um 800 nach Christus und ist bekannt für seine Advaita-Philosophie, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda und andere mehr. 1785 wurde die Bhagavad Gita auch in Europa bekannt, durch die Übersetzung des Orientalisten Charles Wilkins. So schrieb zum Beispiel Wilhelm von Humboldt von 1825 bis 1826 eine Abhandlung der Bhagavad Gita in den Schriften der Berliner Akademie. Er bezeichnete die Bhagavad Gita als das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben. Bereits 1870 wurde die Bhagavad Gita von Robert Boxberger ins Deutsche übersetzt und andere folgten, wie Franz Hartmann 1904, Richard Garbe 1905, Paul Deussen 1906. In einer seiner vielen Ansprachen sagt Bhagavan: Ihr alle müsst täglich die Gita studieren. Lest die Verse und sinnt selbst über ihre Bedeutung nach. In der Stille eures Herzens wird sie euch aufgehen. Ihr braucht keine komplizierten Kommentare zu studieren. Jedes Wort der Gita ist ein Edelstein. Bewahrt diese Edelsteine der Gita-Verse in eurem Herzen und lasst sie euren Verstand und euer Handeln inspirieren. kommen wir nun zum Inhalt der Bhagavad Gita. Es geht um den Kampf des Guten, symbolisiert durch das Geschlecht der Pandavas, gegen das Böse, symbolisiert durch das Geschlecht der Kauravas. Die Bhagavad Gita beschreibt, wie Krishna Arjuna lehrt, sein Dharma zu erfüllen und wie er sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreien kann. Krishna ist in diesem Epos der Wagenlenker von Arjuna. So sagt er im 9. Gesang, Shloka 22, zu Arjuna: Für jene, die alleine mich zum Ziele haben und ausschließlich an mich nur denken, die mich verehren und sich mir ganz hingeben, trage ich die Bürde ihres Wohlergehens. Welch eine Aussage, welch ein Trost, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, Leid und Kummer erfahren, keinen Ausweg mehr sehen. Er sagt: Gib mir alles, ich trage deine Bürden, damit es dir wohlergehe. Lassen Sie uns nun einer Lesung mit Dagmar Oelkers lauschen über das Geschehen in der Bhagavad Gita aus dem Buch Die Weisheit der Bhagavad Gita, Satyasai-Vereinigung Dietzenbach.
Krishna lenkt den Streitwagen Arjunas so zwischen die feindlichen Linien, dass Arjuna nicht umhin kann, in der gegnerischen Aufstellung seine eigenen Verwandten zu erkennen. Beseelt von tiefem Mitgefühl ruft er aus: »O Krishna, ich kann nicht kämpfen. Ich flehe dich an. Sag mir, was für mich zu tun richtig ist. Ich bin dein Schüler. Ich ergebe mich dir ganz und gar. Ich bitte dich, lehre mich.« Darauf antwortet der gepriesene Herr: Arjuna, schüttle diese Verzagtheit ab. Sie ist deiner nicht würdig. Gib dieser Schwäche nicht nach. Du ängstigst dich um etwas Nichtiges, etwas, das sich nicht auf Wahrheit gründet. Erkenne die Wahrheit des Ewigen, Atman. Arjuna, ebenso wie man abgetragene Kleider von sich wirft und frische, saubere anzieht, so entledigt sich die Seele, Atman, des alten Körpers und geht in einen neuen ein. Körper werden geboren, und was geboren wird, muss sterben. Der ewige Atman aber wird niemals geboren und stirbt nicht. Waffen können ihn nicht verletzen, Feuer kann ihn nicht brennen, Wasser kann ihn nicht netzen und der Wind kann ihn nicht ausdörren. Er ist nicht identisch mit dem vergänglichen Körper. Er ist vielmehr das unvergängliche Selbst in jedem Menschen. Wenn du dies erkannt hast, warum sorgst du dich noch? Der Weise ist nicht besorgt, weder um die Toten noch um die Lebenden. Dieser Atman bin ich, Arjuna. Ich bin der höchste Herr aller Wesen und wohne in jedem Herzen. Ich bin der Vater dieser Welt und auch ihre Mutter und der Erhalter. Ich bin Anfang, Mitte und Ende. Alles ist aus mir geschaffen. Alles ist von mir durchdrungen. Kein Lebewesen kann ohne mich existieren. Wo Menschen auch wandeln mögen, es ist mein Weg. Welchen Weg sie auch wählen, ich bin ihr Ziel. Von Ewigkeit her bin ich ohne Geburt und unverändert, und doch verkörpere ich mich von Zeitalter zu Zeitalter. Sobald die Rechtschaffenheit unter den Menschen vom Untergang bedroht ist und das Böse Überhand zu nehmen scheint, nehme ich Gestalt an, um das Gute zu beschützen und das Böse zu vernichten. Verhüllt wie ich bin durch meine unerklärbare Vorstellungskraft Maya, werde ich von der Welt nicht erkannt. Und obwohl die Menschen mich nicht kennen, Arjuna, kenne ich sie alle, sowohl ihre Vergangenheit als auch ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Die Unwissenden verstehen nicht das Transzendentale meines Wesens und halten mich, der ich seit jeher unmanifestiert, formlos und unvergänglich bin, für einen gewöhnlichen Sterblichen. In Verkennung meiner Wirklichkeit verstricken sie sich in vergebliche Hoffnungen, vergebliches Tun und vergebliches Wissen. Gefangen in den Maschen der Illusion lassen sie sich wie Marionetten in einem Karussell herumwirbeln. Diese, meine Täuschungskraft, ist schwer zu besiegen. Unter Tausenden von Menschen kämpft vielleicht ein einziger darum, meine Wahrheit zu erkennen. Und unter denen, die es versuchen, wird es vielleicht einem einzigen gelingen, mich in meiner Wirklichkeit zu erfassen. Er ist wahrhaftig ein Yogi von beständiger Weisheit. Darum, Arjuna, werde ein Yogi. Nimm Zuflucht bei mir allein, mit ganzem Herzen, und du wirst durch meine Gnade höchsten Frieden empfangen. Halte deine Gedanken von diesem Augenblick an fest auf mich gerichtet, der ich in deinem Herzen wohne. Sei mir ergeben, beuge dich tief vor mir, verehre mich, der ich immer in dir lebe, und du wirst bald eins mit mir werden. Wahrhaftig, das verspreche ich dir, Arjuna, denn du bist mir sehr lieb. Arjuna, wer für mich wirkt und sich mich als höchstes Ziel vorgenommen hat, wer mir ergeben und frei von Bindungen ist und keinerlei Bosheit irgendeiner Kreatur gegenüber hegt, der wird bald zu mir gelangen. Wer um meine göttliche Herkunft und meine göttliche Aufgabe weiß, wird nach seinem Tod nicht wiedergeboren werden. Er sieht überall mich, den Unvergänglichen, inmitten des Vergänglichen, als den in allen Lebewesen Wohnenden. Nicht verliert er mich aus den Augen, noch ich ihn. Ich trage die Last derer, die mich immer vor ihrem geistigen Auge haben und mir standhaft und in Liebe dienen und gebe ihnen, was sie brauchen. Es macht sie glücklich und zufrieden, über mich zu sprechen. Aus Liebe für sie schärfe ich ihr Unterscheidungsvermögen, und mit der Lampe der Weisheit beseitige ich das Dunkel der Unwissenheit, das ihren Blick trübt. Indem sie ihre Sinne zu beherrschen lernen, gelangen sie zu höchstem Wissen. Durch die Befreiung vom Übel erlangen sie den Zustand höchster Seligkeit. Durch das Transzendieren des Reiches des Todes und des Zerfalls erlangen sie Unsterblichkeit. Arjuna, wer mir in Liebe ein Blatt von einem Baum, eine Blume, eine Frucht oder auch nur etwas Wasser opfert und dies aus ganzem Herzen gibt, dessen Opfer werde ich gewiss annehmen. Was du auch tust, was du auch isst, opferst oder anderen schenkst, was für eine Art der Enthaltsamkeit du auch übst, tue es mir zuliebe. Dann wirst du befreit sein von den Folgen deines Tuns, und schon bald werden deine Gedanken zur Ruhe kommen und du wirst entsagen können. Gleichmütig und ohne Blick auf die Früchte deines Tuns wirst du ein für allemal frei sein vom Zyklus der Wiedergeburten. Weihe darum jede Handlung mir. Halte deinen Geist fest auf mich gerichtet. Ich werde alle deine Handlungen durch dich ausführen und dich von allen Sünden befreien. Fürchte nichts. Durch meine Gnade wirst du alle Hindernisse überwinden. Wenn du aber aus Überheblichkeit nicht auf mich hörst, wirst du mit Sicherheit zugrunde gehen. Du magst denken, ich kämpfe nicht, aber dein eigenes Pflichtgefühl wird dich zum Handeln zwingen. Was du aufgrund deiner Selbsttäuschung nicht tun willst, wirst du trotz der Einwände deines kleinen Ichs tun. Erhebe dich, Arjuna, zerschlage deine Unwissenheit und die Illusion, die aus ihr stammt, und die Wahrheit deines Göttlichseins bezweifelt mit dem Schwert des Wissens, das ich dir gegeben habe. Arjuna, steh auf und erringe den Sieg. Du hast das Gelübde getan, die Rechtschaffenheit hochzuhalten. Die Mächte des Bösen sind außer Rand und Band geraten. Du musst dich ihnen entgegenstellen und sie vernichten. Nimm Zuflucht bei mir, Arjuna. Denke unentwegt an mich und kämpfe. Nicht du bist es, der jene Recken besiegen wird, sondern ich. Ich bin der Schöpfer der Welt und ihr Erhalter, aber ich bin auch die mächtige, weltenzerstörende Zeit, die alles vertilgt. Jene Recken im feindlichen Lager sind bereits von mir geschlagen. Arjuna, du bist nur das Werkzeug, durch das ich handle. Sieh, ich gebe dir einen Anblick meiner kosmischen Form. In ihr kannst du das Einssein alles Geschaffenen erkennen. Sei dir meiner göttlichen Kraft bewusst. Sei dir des Universums bewusst, des Bewegten und Unbewegten, das als Ganzes in mir ist. Überwältigt vor Staunen senkte Arjuna in tiefer, demütiger Verehrung sein Haupt und antwortete mit gefalteten Händen: O Gott über allen Göttern, Ehre und Preis sei dir, Heil und nochmals Heil. Selbst wenn sich die Leuchtkraft von 1000 Sonnen am Himmel vereinte, wäre ihre Herrlichkeit gering im Vergleich zu deinem Glanz. Du bist das höchste Wesen, der unsterbliche Wächter der ewig währenden göttlichen Ordnung. Du bist alles, was es zu erkennen gibt. Im Anblick deiner wunderbaren kosmischen Form erschauert die Welt in Ehrfurcht, und so erschaure ich. So wie alle Flüsse zum Meer hinfließen, so strömen jene Recken der Menschenwelt in deine flammenden Münder. Daraufhin nahm der gepriesene Herr wieder seine anmutige menschliche Gestalt an und sprach: Aus Gnade habe ich die unendliche ursprüngliche Form meines Wesens offenbart. Was du gesehen hast, ist schwer zu erlangen, weder durch Studium der Schriften noch durch Askese, Almosen geben oder Opfer, sondern nur durch ungeteilte Hingabe kann ich so geschaut werden. Die Erfahrung, die ich dir geschenkt, und das Wissen, das ich dich gelehrt habe, sind der kostbarste aller Schätze. Bist du mir aufmerksam gefolgt, Arjuna? Ist die Illusion, die von deiner Unwissenheit verursacht wurde, beseitigt? Überdenke alles, was ich dir gesagt habe, überlege gründlich und dann tu, was dir Frieden schenkt. Arjuna antwortete: O Herr der Schöpfung, deine kraftvollen, wunderbaren Worte sind voll höchster Weisheit, und du hast sie mit so viel Liebe geäußert. Dank deiner Gnade ist die Unwissenheit von mir gewichen. Frei von allem Zweifel stehe ich vor dir. Bitte unterweise mich, ich werde tun, was du befiehlst.
Thank you.
Bhagavan Sri Satya Sai Baba hat in der Zeit von August bis September 1984 34 Ansprachen über die Bhagavad Gita in Prashanthi Nilayam gehalten. In den Ansprachen geht Bhagavan auf die Kapitel 2 und 12 ein und gibt dazu ausführliche Erläuterungen. L. Drucker, Autor vieler spiritueller Schriften, hatte sie aufgezeichnet und so wurden sie uns erhalten und wir können uns immer wieder darein vertiefen. Die Ansprachen sind im Buch »Die Weisheit der Bhagavad Gita« Satya Sai Vereinigung Dietzenbach zusammengefasst. Diese Stunde widmen wir der zweiten Ansprache mit dem Titel »Sich Gott schenken – Die Umwandlung des Menschen in Gott«. Wir bringen daraus Auszüge. Bhagavan sagt zu Beginn seiner Rede, Krishna erklärt in der Gita, wer sich mir vollkommen überlässt und Zuflucht in mir sucht, wird von mir beschützt werden. Ich werde alle seine Sünden von ihm nehmen und ihn zur Selbstverwirklichung geleiten. Diese Worte Krishnas müsst ihr in eurem Herzen wohl bewahren. Schreitet stetig fort auf dem Weg der vollkommenen Auslieferung an Gott. Dann werdet ihr das Ziel eures Lebens mit Sicherheit erreichen. Lauschen wir nun der Lesung mit Krog Krumbiegel.
Verkörperungen der Liebe. Gottes Macht ist unermesslich und unbegrenzt. Die enorme Vielfalt, die ihr im Universum wahrnehmt, ist das Resultat des Wirkens von Maya, der Macht der Täuschung. Der grobstoffliche Aspekt des Universums, den das menschliche Auge wahrnehmen kann, ist ein winziger Teil der Allmacht Gottes. Alle Sonnensysteme zusammen können am Bruchteil der Länge eines Fußes des Herrn gemessen werden. Es ist unmöglich, die Größe des Herrn zu begreifen, der das gesamte Universum durchdringt. Das Grobstoffliche wie das Feinstoffliche. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Gott ist jenseits des Grobstofflichen, des Feinstofflichen und des Kausalen. Doch als Herr gebietet er über alle diese Welten. Er ist Herr über die Zeit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Menschliche Wesen sind mit begrenzten Fähigkeiten ausgestattet, und so ist es auch unmöglich, das göttliche Prinzip zu verstehen. Der einfachste Weg ist deshalb der Hingabe, Bhakti-Yoga. Krishna nannte Arjuna drei Schritte auf diesem Weg. Der erste und wichtigste Schritt ist, tue dein Werk für mich. Ihr müsst erkennen, dass die Werke, die ihr auf der physischen Ebene verrichtet, von Anfang an bereits mit dem Herrn in Verbindung stehen. Denn er ist der höchste Herrscher der Welt. Betrachtet jede Handlung, die ihr beginnt, in diesem Wissen als Handlung für Gott. Der zweite Schritt ist, um meinetwillen allein. Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr nur an euch gedacht. Aber wer seid ihr? Krishna sagt, ich bin es, der in dir erscheint. Dieses Wort Ich bezieht sich nicht auf den Körper. Es entströmt dem höheren Selbst, dem Atman. Dieses Ich sollte niemals mit dem Körper, dem Denken und Fühlen, der Intuition oder irgendeinem anderen Wesensaspekt des Menschen gleichgesetzt werden. Denn es transzendiert alle diese Begrenzungen und steht nur in Beziehung zum unbegrenzten Atman. Das begrenzte Selbst, das sich mit diesem Ich zusammengetan hat, ist nichts als eine Spiegelung des einen Atman. Was ihr auch bisher getan habt, ihr habt es allein um des Atman willen getan. Diese heilige Wahrheit habt ihr nicht gekannt und euch dafür von der Illusion zum Besten halten lassen. Krishna sagte zu Arjuna: Was du auch tust, tue es um meinetwillen, um mich zu befriedigen. Tue alles, was du tust, für mich. Führe alle deine Handlungen an meiner statt aus, als mein Beauftragter. Dieses Ich und mich und mein bezieht sich auf den Atman. Der dritte Schritt ist dieser. Sei nur mir ergeben. Bemüht euch darum, das tiefe Geheimnis, das in dieser Anweisung enthalten ist, zu verstehen. Hingabe ist die Ausdrucksform der Liebe. Das Gefühl, das man Liebe nennt, entströmt dem Atman. Liebe ist gleichbedeutend mit Atman. Liebe hat nichts zu tun mit weltlichen Gefühlen und materiellen Dingen. Liebe ist nur ein anderes Wort für Hingabe. Liebe ist der wahre Name des Atman. Dieses Prinzip der Liebe, das aus dem Innersten des Herzens kommt, muss jede Handlung, jedes Wort und jeden Gedanken durchtränken. Das geschieht, wenn ihr alles, was ihr tut, sagt oder denkt, nur verrichtet, um dem Herrn Genüge zu tun. Im Wachbewusstsein mag es euch erscheinen, dass ihr alles um eures Körpers willen tut oder um euren Vorstellungen zu genügen. Im Tiefschlaf dagegen seid ihr euch eures Körpers oder eurer Gedanken nicht bewusst. Um wessen Willen genießt ihr dann die Ruhe und den Frieden des Schlafes? Um des Atman Willen. Schlafen, Essen, all die Tätigkeiten, die ihr jeden Tag verrichtet, werden nur aus Liebe zum Ich durchgeführt. Ihr glaubt, alles käme eurem kleinen, persönlichen Ich zugute. Aber das Ich entspringt tatsächlich dem Atman, von dem es nicht verschieden ist. In der Brihadaranyaka Upanishad beschreibt der Weise Yajnavalkya diese Erkenntnisse seiner Gattin Maitreyi und erklärt ihr die tiefere Bedeutung der verschiedenen Beziehungen des Menschseins. Er sagt: Um wessen Willen liebst du mich? Eine Ehefrau liebt ihren Ehemann nicht um seinetwillen. Sie liebt ihn um ihres Selbst willen. Wir glauben, die Mutter liebt ihr Kind um des Kindes willen. Aber so ist es nicht. Sie liebt es um ihres Selbst willen. Man sagt, der Guru, der Lehrer, liebt seinen Schüler um des Schülers willen. Aber in Wirklichkeit liebt er ihn hauptsächlich um seines Selbst willen. In diesem Zusammenhang könnt ihr hinter all den spirituellen Übungen, die ihr durchführt, eine tiefere Wahrheit sehen. Der Sadaka, der spirituell Suchende, liebt Gott, aber nicht um dessen Willen, sondern um seines Selbst Willen. Gott hingegen liebt seinen Jünger um des Jüngers Willen. Er kennt keinen Unterschied, kein Gefühl der Individualität oder dass einige Dinge ihm gehören und andere jemand anderem. Wo es ein Gefühl des Unterschiedes und der Individualität gibt, erheben sich Selbstsucht und das Gefühl von Ich und Mein. Aber Gott kann nicht nur auf eine Form begrenzt werden. Er hat keine Selbstsucht, kein trennendes Gefühl von Mein und Dein. Deshalb sind die drei Schritte: Arbeite für mich, um meinetwillen allein und sei nur mir ergeben, alle für den Sadaka gegeben. Sie zu befolgen heißt, alle Spuren der Selbstsucht entfernen und auf dem Weg zur Selbstverwirklichung weiterkommen. Leider verstehen nur sehr wenige Schüler die große Wahrheit dieser Worte. Der Herr erklärt in der Gita: Ich werde alle deine Sünden zunichte machen und dich zu der höchsten Stellung erheben, die meine ist. Wie ist das möglich? Die physische Welt, die ihr mit euren menschlichen Augen seht, ist der gröbste Aspekt des Universums. Wenn dieser grobstoffliche Aspekt im Geist eine feinstoffliche Form annimmt, habt ihr den feinstofflichen Aspekt des Universums. Und wenn dieser geistige Aspekt eine noch feinere Form im Herzen annimmt, habt ihr den kausalen Aspekt des Universums. Der ewige, grenzenlose Gott, der jenseits aller Welten und das Größte vom Größten ist, wird zum Kleinsten des Kleinen und richtet sich im Herzen des gottliebenden Menschen ein. Die wunderbare Wahrheit ist, dass der so unbegrenzt große und allmächtige Herr sich bereitwillig im Herzen seines Jüngers einsperren lässt. Die folgende kleine Geschichte erläutert das. Eines Tages, als Narada sich in der Gegenwart des Herrn aufhielt, fragte ihn dieser: Narada, hast du auf deinen Reisen durch die Welt herausfinden können, welches das Geheimnis ist, auf dem das Universum beruht? Wohin du auch schaust, findest du die großen fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Welchem dieser Elemente, glaubst du, gebührt der erste Rang? Was ist von allem, was im Universum existiert, das Wichtigste? Narada dachte eine Weile nach und antwortete dann: Herr, das Wichtigste der fünf Elemente ist sicher die Erde, denn sie ist das Dichteste und Schwerste. Der Herr entgegnete: Wie kann das Element Erde das Wichtigste sein, wenn doch drei Viertel der Erde mit Wasser bedeckt sind und nur ein Viertel Land ist? Diese ach so große Erde wird vom Wasser förmlich verschlungen. Was ist größer, das, was verschlungen wird, oder das, welches verschlingt? Narada musste einsehen, dass das Wasser größer sein musste, da es die Erde verschlungen hat. Der Herr fragte weiter: Aber Narada, es gibt doch die alte Legende, dass sich die Dämonen einst im Wasser versteckt hielten und dass der Weise Agastya auf der Suche nach ihnen den ganzen Ozean mit einem Schluck austrank. Wer war wohl größer, Agastya oder der Ozean? Narada gab zu, dass Agastya ohne Zweifel größer sein musste als das Wasser, das er getrunken hatte. Aber, fuhr der Herr fort, es wird gesagt, dass derselbe Agastya in einen Stern verwandelt wurde, als er seinen Körper verließ. Nun erscheint so ein großer wie Agastya als winziger Stern am unendlich ausgedehnten Himmel. Wer ist nun größer, Agastya oder der Himmel? Narada antwortete, Herr, der Himmel ist sicherlich größer als Agastya. Darauf fragte ihn der Herr, aber wir wissen, dass Gott eines Tages in der Gestalt des Zwerges Vamana als Avatar auf die Erde kam. Er dehnte sich so enorm aus, dass er imstande war, Himmel und Erde mit einem seiner Füße zu bedecken. Was ist nun größer, Gottes Fuß oder der Himmel? Oh, der Fuß des Herrn ist mit Sicherheit größer, antwortete Narada. Der Herr fragte weiter, wenn der Fuß des Herrn so groß ist, wie steht es dann mit seiner unendlichen Form? Narada ahnte, dass sie nun beim Kern der Sache angelangt waren. Ja, sagte er voller Freude, der Herr ist der Größte von allen und von allem. Er ist jenseits alles Messbaren. In keiner der Welten gibt es etwas Größeres als ihn. Aber der Herr hatte noch eine Frage. Was ist mit dem Gottergebenen, der es geschafft hat, diesen unendlich großen Gott in sein Herz zu schließen? Sag, Narada, wer ist größer? Der Gottergebene, der den Herrn in seinem Herzen eingeschlossen hat, oder der Herr, der von seinem Ergebenen eingeschlossen wurde? Narada musste gestehen, dass derjenige, welcher Gott ergeben ist, größer ist als der Herr selbst und deshalb in der Rangordnung an erster Stelle stehen muss, selbst über Gott. Solche ungeheure Kraft, die imstande ist, selbst den Herrn zu binden, ist in Reichweite eines jeden Gottergebenen. Wie groß oder stark eine Kraft auch sein mag, wenn sie durch irgendetwas anderes gebunden werden kann, so ist das Bindende als stärker anzusehen. Die Ehrfurcht gebietende Macht des Herrn wird durch die Macht der Liebe gebunden. Es ist also auf dem Weg der liebenden Hingabe möglich, Gott selbst zu binden und ihn in eurem Herzen als Gefangenen zu halten. Auf dem Weg der Hingabe ist es nicht genug, Gott zu lieben. Ihr müsst euch auch mit Dingen beschäftigen, die dem Herrn gefallen, so dass ihr seine Liebe erweckt und seine Liebe zu euch auch fühlen könnt. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die ein Gottergebener haben sollte, um ihn Gott gefällig zu machen. Betrachtet Tadel und Lob, Kälte und Hitze, Gewinn und Verlust, Freude und Kummer, Ehre und Verachtung oder was für Gegensatzpaare es noch geben mag, mit Gleichmut. Fühlt euch nicht herabgesetzt, wenn man euch kritisiert, und fühlt euch nicht erhöht, wenn man euch lobt. Jubiliert nicht, wenn ihr vom Glück begünstigt werdet, seid nicht niedergeschlagen, wenn es euch verlässt. Bleibt gleichmütig der Hitze wie der Kälte gegenüber. Beide können euch auch Freude bereiten. Ihr werdet dann zu einem Gottsucher voller Liebe und Hingabe, wenn ihr euch ihm vollkommen überlasst und bereit seid, jeden seiner Befehle auszuführen. Arjuna war verzagt, weil Stolz und Egoismus in ihm waren. Aber nachdem er den Rat des Herrn vernommen hatte, fiel er ihm zu Füßen und sagte, »Herr, ich bin dein Schüler. Lehre mich, was gut für mich ist. Ich übergebe mich dir ganz und gar.« Bis zu diesem Zeitpunkt waren sich die beiden wie Schwäger begegnet. Aber als Arjuna sagte, »Ich will tun, wie du sagst, ich will deine Befehle ausführen, wurde er zum Jünger. Die Veränderung fand in seinem Denken statt, als sich seine Schwagerbeziehung in die des Schülers verwandelte, der den Herrn zum Lehrer hat. Diese geistige Umwandlung ist absolut notwendig für den Sucher auf dem spirituellen Weg. Ohne diese Umwandlung wird eure Hingabe, gleich wie nah ihr euch dem Herrn fühlt, frucht- und nutzlos bleiben. Seid euch dieser hohen Lehre bewusst und tut eure Pflicht im Leben. Bleibt gleichmütig und vergewissert euch, dass die Arbeit, die ihr tut, gut ist und dass sie den jeweiligen Umständen angemessen ist. Ihr solltet die Verse der Gita nicht nur auswendig lernen, sondern sie auch in die Praxis umsetzen. Nur wenn ihr sie im täglichen Leben praktiziert und ihre tiefe Bedeutung ganz begreift, wird sich euer Kummer auflösen und eure Sorgen werden verschwinden. Wenn ihr sie falsch versteht und die Verse nur hersagt, werden eure Schwierigkeiten möglicherweise noch größer werden. Der einfachste Weg, Gott näher zu kommen, ist, sich ständig an ihn zu erinnern, in allem, was ihr seht, was ihr tut und was ihr sagt. Denkt nur an Gott und wie ihr ihm näher sein und ihm lieber werden könnt.
kehren wir noch einmal zurück zur Bhagavad Gita und hören aus Das Lied der Gottheit, Reklam Verlag, Kapitel 12, die Shlokas 2 bis 4 und 6 bis 8. Wer ganz sein Herz mir zugewandt, ununterbrochen mich verehrt, im Glauben fromm mir zugetan, des Andacht ist von höherem Wert. Zwar, wer dem Unerkennbaren, dem Unvergänglichen sich weiht, das alldurchdringend ewiglich verharrt in Unbeweglichkeit, wer seiner Sinne Lust bezwingt, auf aller Wesen wohl bedacht, gelangt, ob seines Gleichmuts wohl, zum Sitze meiner Herrschermacht. Denn wer mir, was er auch vollbringt, anheimstellt in Ergebenheit, wer mir allein in Andacht dient, an mich nur denkt zu aller Zeit, den rette ich aus diesem Meer des Wechsels von Geburt und Tod. Wer stets den Geist in mich vertieft, der wird befreit aus Leid und Not. Drum kehre dein Gemüt zu mir, versenke deinen Geist in mich. So weilst du künftig hin in mir. Das glaube tapfer sicherlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Sendung über die Bhagavad Gita. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Wir danken Dagmar Oelkers und Krok Rumbiegel für die Sprecherrollen, die sie in dieser Sendung übernommen haben. Moderation und Produktion Inge Sadai. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
दिल खोल देखो ये मेरा इस तेरे ही संग हम चलेंगे, जीवन के हर एक पथ पर तेरे ही संग हम चलेंगे। तेरे बिना है जीना मुश्किल, हर दम ये कहता है दिल। तेरे बिना है जीना मुश्किल, हर दम ये कहता है दिल। जीवन के हर एक पथ पर तेरे ही संग हम चलेंगे, हाथों में धर कर हाथ। तेरे ही संग हम चलेंगे, हाथों में धर कर हाथ। तेरे ही संग हम चलेंगे, तेरे बिन जिया लागे न साई। प्यारी साई हमारे, दिल की ये सुन लो कहानी। तेरे बिन जिया न जाए, सुनी लगे जिंदगानी। प्यारी साई हमारे, दिल खोल देखो ये मेरा, दिल खोल देखो ये मेरा, दिल खोल।